Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Vatertag. Mein Bollerwagen bleibt heute in der Garage. Ich habe nämlich immer noch leichte Katerstimmung, weil aus der Himmelfahrt des FC Bayern nach Wembley ja leider nichts geworden ist. Pit, wie groß ist denn dein Kater heute nach dem 1:2 von Madrid?
Na, ich war zuerst wütend über den Schiedsrichter bzw. über den Linienrichter, dass er im Voraus einen Gehorsam, einen Spielzug abgepfiffen hat, was gar nicht nötig ist. Sonst ärgert man sich, zumindest in der Bundesliga, dass man die Spielzüge erstmal zu Ende laufen lässt, um danach zu prüfen, ob es nicht doch abseits war. Diesmal war es umgekehrt und ich kann die Wut des FC Bayern gut verstehen, damit auch meine Wut, weil ich hätte mir ja schon gewünscht, dass auch Bayern München weiterkommt. Aber unverdient war der Sieg von Real Madrid nicht, aber es war halt sehr, sehr knapp und seien wir ehrlich, wir hätten uns niemals getraut zu sagen, dass Manuel Neuer einen entscheidenden Torwartfehler passiert. Alles sehr, sehr ärgerlich, hätte nicht sein müssen, aber unverdient ist Real Madrid nicht weitergekommen.
Definitiv nicht. Wie Oliver Kahn 2002, wir erinnern uns noch als alte Menschen an das WM-Finale und wir spielen ja hier in diesem Podcast regelmäßig Doppelpass mit Gästen und heute haben wir einen Doppelpass-Experten dabei, nämlich den Moderator vom Doppelpass auf Sport 1, Florian König. Hallo Florian.
Hallo ihr beiden, freue mich, dass ihr Zeit habt für mich und dass wir hier gemeinsam über Fußball reden können. Freue mich sehr drauf.
Ja, wir freuen uns, dass du am Vatertag Zeit hast für uns.
Gar kein Problem. Ich bin nicht mit Bollerwagen unterwegs, habe heute einen entspannten Tag und da passt mir das hervorragend rein. Freue mich drauf.
Perfekt. Sag mal, verpfiffen, vercoacht oder doch fußballerisch verdient verloren? Wie würdest du Bayerns Aus einschätzen?
Also vercoacht nicht, sondern verpfiffen vielleicht. Ja, also ich habe ja gestern auch nur die Bilder gesehen in der TV-Übertragung. Mich würde wirklich mal interessieren, ob man da mal eine Linie anlegt, um zu gucken, ob es denn ein reguläres Tor gewesen wäre. Aber Pitt hat es ja gerade schon gesagt. Es ist wirklich schade, dass eigentlich ein hervorragender Schiedsrichter, der ja schon häufiger gezeigt hat, wie gut er ist, so einen Fehler macht und da unnötig in die Aktion reinpfeift, dass man nicht die Chance hat, zumindest mit den technischen Hilfsmitteln sich das Ding anzugucken. Und ich gehe auch da mit Pitt mit über die zwei Spiele. Ist es nicht unverdient, dass Madrid weitergekommen ist? Sie hatten gestern auch die größeren, die besseren Chancen. Manuel Neuer hat hervorragend gehalten bis in die, glaube 88. Minute leider, als in der Fehler passiert ist. Es ist schon nicht unverdient, dass Madrid weiter ist, aber am Tag zuvor haben wir ja auch bei Dortmund gesehen, die hatten ja auch Glück. Und ich hätte mich nicht dagegen gewehrt, dass der FC Bayern glücklich ins Champions-League-Finale weitergekommen wäre. Hätte ich mich gefreut, auch für Thomas Tuchel. Aber es ist nicht so gekommen und jetzt muss man das einfach auch akzeptieren, wenngleich der Ärger bei allen Bayern-Fans und den Verantwortlichen natürlich echt verständlich.
Hätte Bayern München etwas anders machen müssen in dem Spiel?
Tja, ich hab gedacht, als Thomas Tuchel dann auch Kane rausgenommen hat, warum jetzt sozusagen ein Ergebnis verwalten, warum jetzt defensiv spielen. Ich habe aber dann hinterher gehört, dass die ganzen Offensivleute alle nicht mehr konnten, dass sie alle angeschlagen waren. Deswegen ist das aus seiner Sicht, glaube ich, völlig verständlich gewesen. In der ersten Reaktion habe ich gedacht, oh Gott, ist das ein Fehler, jetzt auf Absicherung zu wechseln. So habe ich es nämlich erst interpretiert, hat sich hinterher dann aber durch die Aussagen des Trainers relativiert.
Jetzt haben die Bayern ja natürlich gleich nach dieser Niederlage auf dem Bankett schon zur Offensive wieder geblasen für die nächste Saison. Bayern-CEO Dresen hat gesagt, die Bayern-Familie, die zeichne sich ja dadurch aus, nach so bitteren Niederlagen stärker als zuvor zurückzukommen. Das klingt jetzt erstmal natürlich nach Pfeifen im Wald und so ein bisschen ja typischer einer Rede, nachdem man dann eben so einen Nackenschlag gekriegt hat. Sprach dann vom Mir-San-Mir-Reflex und man wolle das Finale dahorm 2025 jetzt ins Visier nehmen. Aus deiner Sicht stand jetzt, wie realistisch ist das?
Ja, das ist nicht unrealistisch, auf keinen Fall. Also Bayern hat ja tatsächlich häufig schon nach solchen Saisons, wo es dann mal nicht funktioniert hat, wir erinnern uns auch an dieses Pokalfinale gegen Dortmund, dass sie deutlich verloren haben. Danach haben sie richtig die Schatulle aufgemacht. Und ich glaube, sie werden jetzt schon überall an die Schmerzgrenze gehen, aber ehrlicherweise müssen sie erstmal einen Trainer finden, müssen sie diese Vakanz irgendwie füllen, müssen erstmal schauen, dass sie da jemanden finden, der sie in die nächsten Jahre führt. Da tun sie sich ja sehr, sehr schwer und auch bei großen Transfers. Uli Hoeneß hat ja neulich gesagt, ja, wir können schon noch mal 100 Millionen vielleicht ausgeben für jemanden wie Wirtz, aber sie müssen an den Kader ran und sie müssen Qualität dazu holen. Gleichzeitig sollen sie mehr zum Ausbildungsverein werden, auch mehr Junge integrieren. Und ob das zusammenpasst, alles mit der großen Attacke auf das Finale der Horn, da darf man durchaus auch Zweifel haben. Aber dass sie sich's vornehmen und dass sie dieses Ziel ausgeben, ist ja für einen Verein wie den FC Bayern völlig richtig.
Für mich ist das Pfeifen im Walde, weil ein typisches Mir-San-Mir-Gefühl oder ein typisches Mir-San-Mir als Reaktion auf eine Situation wäre gewesen, dass sie bei Real Madrid 3-1 gewinnen. Nach 7 Saisonniederlagen irgendwie zu zeigen, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Aber man hatte ja zeitweise nicht das Gefühl, dass die Bayern ein zweites oder drittes Tor dann schießen können. Also diese Reaktion hätte schon viel früher kommen müssen. Und ich finde, Florian, du hast genau was Richtiges gesagt. Bevor ich mich jetzt wieder auf die Brüstung stelle und großmütig Veränderungen ankündige, der nächste Schritt ist ein Trainer. Du brauchst einen Trainer, damit du weißt, welchen Fußball du überhaupt spielen willst, welche Spieler zu ihm passen, welche Spieler er haben möchte. Und ich habe eher das Gefühl, die Bayern sollten endlich mal ihre Hausaufgaben machen, bevor sie jetzt schon wieder die große Hauruck-Rede dann präsentieren. Da ist so viel brach liegen geblieben durch den Führungswechsel in den vergangenen Jahren, dass ich glaube, erstmal die Grundlagenarbeit erledigt werden müssen. Die ist halbwegs geschaffen worden mit der Verpflichtung von Max Eberl. Der braucht aber jetzt Zeit und seine erste überzeugende Amtshandlung sollte sein, einen Trainer zu verpflichten. Und da hat man Absagen reihenweise bekommen von Alonso, Nagelsmann, von Rangnick, dass man ja schon ein bisschen Zweifel hatte, ob die Bayern noch zeitlich überhaupt die Kurve kratzen. Du brauchst halt den Trainer jetzt, wenn du die neue Saison vorbereiten willst. Also bevor Uli Hoeneß weiter von 100 Millionen Ausgaben spricht, sollte man mal den Kader in Ordnung bringen. Und das hast du auch schon sehr, sehr richtig dann auch angemerkt.
Muss man diesem neuen Trainer, wenn er denn kommt und wenn er denn gefunden wird, aktuell sieht's ja nach Hansi Flick aus, aber ich glaube, Wasserstandsmeldungen abzugeben, haben die letzten Wochen gezeigt, ist sehr, sehr gefährlich bei den Bayern. Muss man dem nicht vielleicht auch mehr Mitspracherecht und mehr Macht noch geben, als man das den Trainern bisher eingeräumt hat? Weil wir schon hören, Uli Hoeneß sagt wieder, der Verein kann investieren, drückt dem Trainer dann möglicherweise wieder irgendwelche Spieler auf, die der gar nicht haben will und dann geht das ganze Theater wieder von vorne los?
Ich glaube, dass der FC Bayern nie ein Verein sein wird, wo ein Trainer, wenn man mal über die operative Arbeit mit der Mannschaft hinaus mächtig ist. Der FC Bayern bestimmt immer, wo es lang geht. Es ist nur die Frage, wer bestimmt das beim FC Bayern? Ich finde, weil Pitt gerade Max Eberl angesprochen hat, man muss Max Eberl jetzt stark machen. Max Eberl muss die Stimme des FC Bayern sein. Max Eberl muss die Richtung vorgeben, dann mit einem hoffentlich überzeugenden Trainer, den er an der Seite hat. Und die ganzen anderen Stimmen, Heiner, Dresen, Hoeneß, Rummenigge, die müssten leiser werden oder sich zurücknehmen. Ich glaube, das wäre auf Sicht das erfolgsversprechendste Modell, das ich sehe. So ist es doch häufig so, dass sich zu viele Leute zu Themen äußern, die eigentlich in der Kompetenz von Max Eberl liegen. Und um dem auch einen Start zu ermöglichen, muss man ihn wirklich jetzt unterstützen und das hilft nicht, wenn jeder dann seine eigene Meinung auch noch medial verkündet. Also ich glaube, das ist eine Hauptaufgabe und dann muss man ja ganz realistisch sein. Leverkusen wird relativ unverändert bleiben. Wer sagt uns denn, dass die nicht nächste Saison genauso stark sind und genauso einen guten Fußball spielen? Wer weiß, was dieser Finaleinzug, dieses Finale in Wembley auch mit dem BVB macht? Also so einfach jetzt zu sagen, ja, naja, gut, das war jetzt eine Saison ohne Titel, aber jetzt kommt mir es an mir und jetzt greifen wir wieder an und dann wird das alles wieder gut. So einfach sehe ich die Situation des FC Bayern auch nicht.
Aber lebst du nicht beim Doppelpass davon, dass möglichst viele Leute sich zu den Themen des FC Bayern äußern?
Absolut. Also wenn du mich fragen würdest, dann würde ich sagen, soll so bleiben, soll alles so bleiben. Ist wunderbar. Die Themenlage ist dann hervorragend, aber ich habe ja jetzt gerade versucht, die Perspektive des FC Bayern einzunehmen und aus deren Perspektive, würde ich sagen, ist das nicht ideal, wenn alle alle Personalien, das war ja auch schon bei der Verpflichtung von Max Eberl so, das wurde ja monatelang schon vorher gespielt, auf und runter diskutiert, auf dem Marktplatz sozusagen, und jeder Trainer, jede Anfrage ist irgendwie öffentlich und oder halb öffentlich. Und da hatte jetzt Rummenigge in dem Interview, was er gegeben hat, vor diesem Halbfinalrückspiel schon recht, wir müssen da diskreter sein in Zukunft als FC Bayern München. Aber dann muss es auch jeder sein und wahrscheinlich auch er selbst.
Das Problem ist, FC Bayern kannst du schon an der Personalie Hansi Flick festmachen. Wenn du wirklich als Bayern-Boss einen Umbruch oder Aufbruch einleiten möchtest, ist Hansi Flick genau der falsche Trainer. Warum? Hansi Flick steht nicht für etwas aufbauen, etwas entwickeln, etwas zur Blüte treiben, sondern er war deswegen 2020 beim FC Bayern so erfolgreich, weil er schon ein wirklich gutes Fundament vorgefunden hat, das nur ein bisschen in Unordnung war. Und er hat dann die Dinge ein bisschen sortiert, ein bisschen Gefühl vermittelt, dass jeder wichtig ist. Und damit konnten alle Spieler ihre Stärke ausspielen und eben diesen Erfolg feiern mit den 6 Titeln in einem Jahr. Bei der Nationalmannschaft haben wir genau das Gegenteil erlebt. Da musste tatsächlich ein Schnitt gemacht werden. Da musste auch etwas vorangetrieben werden, was neu ist. Und wir wissen seit der Amazon-Doku, das hat Hansi Flick nicht hinbekommen. Das heißt, jetzt für die Situation, wenn der FC Bayern wirklich einen Umbruch will, dann ist wahrscheinlich, meine Vermutung, Hansi Flick der falsche Mann als Trainer. Und es wird dann vielleicht darauf hinauslaufen, dass die Bayern das machen, was sie seit Jahrzehnten machen. Wenn die anderen besser sind, in dem Fall Bayer Leverkusen, dann kaufe ich einfach die besten Leute weg. Wird man sich leisten können, man wird ihn locken können. Er hat zwar ein Statement abgegeben, aber das haben schon viele Bundesligaspieler getan und sind am Ende des Prozesses dann doch beim FC Bayern gelandet. Also, wie gesagt, man merkt schon an diesen beiden Personalien, also Trainer und starke Spieler holen, da liegt jetzt viel Arbeit im Sommer vor Max Eberl.
Um dann eben auch nicht in der Bundesliga dann den Anschluss zu verlieren. In Europa konnte man ja in dieser Saison dann doch trotz der Probleme noch ein bisschen mithalten, immerhin ins Halbfinale vorstoßen. Aber Florian, hättest du vor der Saison gedacht, gut, dass die Bayern ins Halbfinale kommen vielleicht, aber dass der BVB ins Finale kommt?
Nein, und vor allem auch nach dem Anfang dieser Champions-League-Saison nicht. Also die ersten beiden Spiele waren nicht überzeugend. Sie haben ja selber gesagt, wir waren danach eigentlich tot. Sie haben sich dann reingekämpft, reingebissen und haben auch das gezeigt, was man ihnen oft abgesprochen hat, nämlich Mentalität. Haben nicht immer großartig gespielt, nicht immer dominiert, aber sie haben eben in der Champions League diese Geschlossenheit gezeigt, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Und das waren eben wirklich zwei Gesichter in dieser Saison. Die Bundesliga mit Höhen und Tiefen, mit einigen Tiefen, vielleicht sogar deutlich zu viele. Und in der Champions League dann eben eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Überzeugung. Aber das muss denen natürlich Mut geben und das muss die Art und Weise sein, wie sie in Zukunft arbeiten. Ich glaube, dass das für Edin Terzic natürlich wahnsinnig wichtig ist. Er ist ja so im Fankreisen in Dortmund doch immer wieder kritisiert worden. Wenn man da so im Netz rauf und runter schaut, da wurde nicht immer nur nett über ihn gesprochen. Ich glaube, dass er sich jetzt mit diesem Erfolg auf jeden Fall freigeschwommen hat und da eine breitere Unterstützung da ist. Aber erwartet hätte ich es natürlich überhaupt nicht, dass Borussia ins Finale kommt. Finde es toll. Sehe allerdings die Chancen gegen Real als nicht so wahnsinnig groß an, aber das heißt ja nichts. Also es ist, ich werfe jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein. Es sind eben nur 90 Minuten und es ist nur ein Spiel und es ist die Tagesform.
Aber es ist ein Dauerauftrag, was du jetzt hier gerade sprichst,
ja, Richtung Phrasenschwein. Wenn ich weiß, dass ich bei euch nichts zahlen muss, haue ich einfach raus, weißt du.
Wir werden Katharina Kleinfeld und Ruth Hofmann briefen, dass sie das Geld noch bei dir am Sonntagmorgen einfordern werden. Also darum kümmere ich mich.
Okay.
Du sprichst den Umgang mit Terzic an, der nicht nett war im Laufe der Saison. Im Grunde ja auch wie Thomas Tuchel, ständig in der Kritik stand, ständig wieder für Kleinigkeiten manchmal auch schon abgewatscht wurde. Ist dieser Punkt, den wir jetzt eben auch schon bei Bayern besprochen haben, der Umgang mit Trainern generell vielleicht auch aus dieser Saison mal so ein Zeichen, dass man generell diesen Umgang mal überarbeiten müsste von Seiten der Verantwortlichen in den Vereinen, aber auch von Seiten von uns Medienschaffenden, dass die Erwartungen an einen Trainer vielleicht auch manchmal viel zu hoch sind und die das gar nicht leisten können, beziehungsweise dann an anderer Stelle einfach leisten können, so wie Terzic dann in der Champions League die Mannschaft ins Finale coacht.
Ja, es gibt ja zwei Gesichtspunkte. Das eine ist die mediale und sagen wir mal vom Umfeld ausgehende Betrachtung auf einen Trainer oder und das zweite ist eben, wie sieht man ihn intern und wie safe sitzt der intern im Sattel? Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Borussia Dortmund geduldiger ist mit Edin Terzic. Ja, sie haben dann mit Bender und Schein zwei dazugeholt. Da hatte man auch das Gefühl, geht man da so ein bisschen an seine Kompetenz ran und an sein Standing. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass vor allem Aki Watzke immer zu Terzic gestanden ist und dass man ihm auch die Zeit geben wollte, diese Mannschaft und auch sich selbst zu entwickeln. Und darf er nicht vergessen, es ist ja auch noch ein junger Trainer. Und bei Bayern hat man in den letzten Jahren doch häufig sehr schnell die Geduld verloren. Das war bei Nagelsmann so, es war vorher natürlich auch schon so, aber ich sage jetzt mal die jüngsten, die frischesten Fälle, das war bei Nagelsmann so und es war bei Tuchel jetzt auch so. Also man hat ja dann im Winter gesagt, okay, wir trennen uns im Sommer und hat gemerkt, jetzt ist es einigermaßen, hat es eigentlich funktioniert und man konnte dann einfach nicht mehr zurück. Also ich würde mir, glaube ich, schon wünschen von Vereinen, dass sie das Ganze mit ein bisschen mehr Langmut beobachten. Aber das ist natürlich unter dem Ergebnisdruck, unter dem sie stehen, oder dem Titeldruck, den der FC Bayern hat, den er sich selbst auferlegt, natürlich auch nicht einfach. Aber ich glaube, es wäre gesünder, wenn man da nicht immer gleich sagt, okay, Trainer weg und ein anderer macht es dann besser. Also das ist so meine Beobachtung.
Ja, gehört natürlich zur DNA des Fußballs, dass man als Fan oder Journalist wie auch immer einen Schuldigen sucht und dann meistens bei dem landet, von dem man sagt, das ist der wichtigste Angestellte im Verein, aber gleichzeitig auch der schwächste Angestellte des Vereins, weil es immer am Trainer festgemacht wird. Die Trainer wissen das auch, das ist in ihrem Gehalt mit eingepreist, dass sie dafür verantwortlich sind, wie die Mannschaft spielt. Das ist super, wenn es gut läuft, und echt doof, wenn es schlecht läuft. Das gehört aber mit zum Wesen des Fußballs dazu. Also Augen auf bei der Berufswahl, wenn man das eben nicht aushalten möchte. Deswegen, wenn die Trainer sich dann beschweren, sie werden medial zu sehr unter Druck gesetzt. Ja, Leute, das gehört mit zum Spiel dazu. Deswegen kriegst du auch, ehrlich gesagt, auch allen Lorbeer ab, wenn es gut läuft. Aber ganz konkret zu Edin Terzic. Ich glaube, auch ich oder wir Journalisten waren in der Vergangenheit sehr, sehr kritisch mit ihm, vielleicht auch zu kritisch, das müssen wir dann auch mal so zugeben, weil eins ist klar, Edin Terzic ist jetzt der erfolgreichste BVB-Trainer seit Jürgen Klopp. Er hat den DFB-Pokal gewonnen, hat das Champions-League-Finale erreicht, Vizemeister geworden, ganz knapp voriges Jahr die Meisterschaft verpasst. Und Aki Watzke als BVB-Geschäftsführer ist volles Risiko mit ihm eingegangen. Er hätte sich das Leben ja auch einfacher machen können. Jetzt sagen können, ich tausche jetzt mal aus, sieht ja jeder, dass da irgendwas schiefläuft. Nein, er hat ihn festgehalten. Und deswegen, glaube ich, erklärt sich auch die Szene nach diesem Triumph von Paris, wie Watzke zu Terzic gegangen ist, hat ihn nicht nur geherzt, sondern Stirn an Stirn, das war ja wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung, auf dem Rasen, die sich da gezeigt hat. Also wirklich herzzerreißend, das hat mich ein bisschen gerührt. Und Aki Watzke ist auch belohnt worden, an ihm festzuhalten, auch auf Generalversammlungen dann auch ein offenes Wort zum Trainer zu sprechen, dass er nicht zur Disposition steht. Da können wir Journalisten auch manchmal dann quäken, wie wir wollen. Da hat Watzke einfach Haltung gezeigt und Terzic ist belohnt worden. Und es freut mich dann auch, weil er hat die Ergebnisse geliefert, die man sich von ihm erwarten kann. 2-1-0 gegen PSG zu gewinnen, gegen Mbappé quasi auszuschalten, das ist eine echte Trainerleistung, ja, die Mannschaft so weit zu bringen, dass sie diese Leistung abruft. Ich habe nur bis heute keine Erklärung dafür, dass es gegen Mainz nicht gereicht hat, ja. Am letzten Spieltag vergangene Saison. Aber die Revanche soll ja jetzt am kommenden Wochenende dann folgen, wenn man wieder in Mainz spielt. Da wird ich fürchte nur fast jeder bei Borussia Dortmund so spielen, dass er sich nicht verletzt, um am 1. Juni das Finale in London spielen zu können.
Weil sie ja auch gesagt haben, und zu Recht ja auch gesagt haben, das sind wir ja dem Wettbewerb in der Bundesliga auch schuldig, dass wir da jetzt nicht abschenken. Wäre, was den Abstiegskampf angeht, natürlich auch richtig, wenn der BVB sich da professionell zeigt. Entschuldigung. Aber ich wollte nochmal zu Aki Watzke was sagen. Das, finde ich, ist dann auch starke Führung, wenn man von was überzeugt ist und auch in schwierigen Zeiten daran festhält. Und du hast es völlig richtig beobachtet, Pitt. Dieses Bild ist mir auch wirklich im Kopf geblieben, weil es so eindeutig war, dass da ein stolzer, sage ich mal, Vater mit seinem Sohn, der sich freigestrampelt, der sich irgendwie durchgesetzt hat, zu sehen war. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und deswegen freut mich das für Edin Terzic. Das freut mich aber auch für Aki Watzke, da nicht den einfachsten Weg gegangen ist.
Das Thema des Tages.
Dann drücken wir natürlich den Dortmund die Daumen im Finale dann gegen Real Madrid. Machen den Schwenk zur Bundesliga. Ihr habt es eben schon angekündigt, das Duell unter anderem am Wochenende Mainz gegen Borussia Dortmund.
Moment, bevor du jetzt hier einfach so einen harten Cut machst, ja, bleiben wir für eine Sekunde noch bei der Champions League, weil unser Gast ja bekennender VfB Stuttgart-Fan ist und der VfB Stuttgart kommende Saison in der Champions League spielen wird. Ja. So, Florian, jetzt kannst du die Forderungen aufstellen, dass der VfB Stuttgart ebenfalls das Halbfinale in der Champions League erreichen muss, so gut wie er gerade spielt. So, jetzt kannst du mal den Trainer Sebastian Hoeneß richtig unter Druck setzen, weil ich ja weiß, dass dessen Vater am Sonntag zu Gast im Doppelpass sein wird.
Nein, also ich freue mich natürlich für den VfB. Ich korrigiere dich ungern, Pitt. Ich bin kein Fan mehr, aber ich komme eben aus der Region. Ich bin in Tübingen groß geworden, in Stuttgart zur Schule gegangen und bin fußballerisch, was die Bundesliga angeht, sozialisiert worden mit dem VfB Stuttgart und halte es nach wie vor mit ihnen, bin mit denen aber auch sehr kritisch und ich freue mich einfach nur, dass gute Arbeit belohnt wurde. Ja, das ist eine hervorragende Arbeit, die Sebastian Hoeneß macht. Ich finde auch, dass Alex Werle den Verein da vorwärts gebracht hat. Klar, diese ganzen Themen um den Präsidenten und den Aufsichtsrat, die sind nach wie vor nicht richtig gelöst und die sind auch nicht gut. Aber sie haben offensichtlich keinen Einfluss gehabt auf die sportliche Qualität und die sportliche Situation der Mannschaft. Deswegen finde ich erstmal, dass sie einen tollen Fußball spielen, dass sie sich zu Recht für die Champions League qualifiziert haben. Aber ich würde sagen, die brauchen sich da nicht verstecken, aber natürlich ist Halbfinale oder sowas ist aus meiner Sicht illusorisch. Die allerwenigsten Spieler in dieser Truppe haben großartige internationale Erfahrung und auch keine Champions League Erfahrung. Deshalb eine gute Gruppenphase und gucken, was kommt. Aber wenn sie so weiterspielen, so stabil und vor allem so taktisch auch gut, dann ist auch europäisch was zu machen. Aber mit den Erfolgen, die jetzt Dortmund oder auch die Bayern da eingefahren haben, glaube ich, wird sich niemand realistisch bleiben.
Ja, ich glaube, die Ironie in meiner Stimme
war ja auch nicht ganz ernst gemeint.
Ich glaube, die Ironie in meiner Stimme hat man auch rausgehört.
Doch, absolut,
ja. Ich wollte eigentlich auf eine andere Frage dann hinaus. Man hat bei Union Berlin gesehen, wir hatten ja eben über den Abstiegskampf gesprochen, Union Berlin ist sehr gefährdet, nur ein Punkt vor dem Relegationsplatz, wo Mainz liegt, deswegen kommt ja auch gleich das Thema dann Mainz gegen Dortmund. Das ist so ganz entscheidend, wie Dortmund gegen Mainz spielt, auch für Union Berlin. Aber bei Union Berlin hat man gesehen, immer nur ging es nach oben, dann hat man sich für die Champions League qualifiziert und dann, ich glaube, so weit kann man gehen, war Union Berlin völlig überfordert, sowohl in der Kaderpolitik, auch das Handling von dieser Mehrfachbelastung, weil Champions League ist dann doch was anderes als Europa League. Glaubst du, dass der VfB Stuttgart für diese Situation stabil schon genug ist? Voriges Jahr waren sie noch in der Relegation, HSV ganz sicher in die Schranken gewiesen, eine Sensationsserie hingelegt in dieser Saison, zu Recht in der Champions League qualifiziert, aber die Belastung wird ja größer, man kann sich nicht dagegen wehren, weil die Alternative wäre ja, auf die Königsklasse zu verzichten, das will ja auch keiner, aber glaubst du, dass der VfB Stuttgart schon stabil genug ist, zumindest stabiler als Union Berlin, um diese Mehrfachbelastung hinzukriegen und mit der Champions League klarzukommen?
Aus meiner Sicht klare Antwort ja. Ich will dir auch erklären, warum. Aus meiner Sicht ist der VfB schon allein spielerisch eine ganz andere Mannschaft, als das Union Berlin letzte Saison war. Ehrlicherweise, wann haben die uns begeistert? Sehr, sehr selten. Eigentlich eher einen defensiven Fußball gespielt gegen den Ball.
Union meinst du jetzt, ja?
Union, ja, genau, Union. Also das zu vergleichen ist schwierig. Bei Union hat man eben dann versucht, sagen wir mal, die Spielweise, auch was die Personalpolitik angeht, ein bisschen anzupassen an die neuen Aufgaben. Das wird beim VfB Stuttgart nicht so sehr nötig sein. Die müssen nicht ihre DNA verändern, sondern die können ihre spielerische DNA so weiter betreiben. Natürlich wird es nicht möglich sein, alle zu halten. Also führe ich mit dem FC Bayern München in Verbindung, auch in Dortmund hat man mal die Fühler ausgestreckt. Girassi ist eine große Frage, ob man so einen Mann halten kann. Also möglicherweise verliert man ein bisschen Qualität. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der VfB unbedingt nächste Saison wieder unter den ersten fünf landen muss. Aber ich glaube nicht, dass ihnen so ein Absturz droht wie jetzt bei Union. Und bei Union, man muss mal ehrlich sein, die spielen jetzt gegen Köln. Wenn sie das Ding verlieren, dann sind sie nur noch 3 Punkte auch vor einem direkten Abstiegsplatz. Wir müssen schon im letzten Spiel noch einen Punkt holen. Also wenn sie das nicht schaffen und Köln gewinnt tatsächlich beide Spiele und Union verliert beide Spiele, dann steigt Union direkt ab. Also die Situation ist wahnsinnig brenzlig und das sehe ich beim VfB Stuttgart nicht, aber vielleicht auch ein bisschen, weil ich es natürlich nicht sehen will, weil meine Sympathie für den Verein habt ihr ja gerade schon besprochen.
Wie groß ist denn deine Sympathie für den ersten FC Köln?
Schon ziemlich groß. Also ich lebe in Köln seit über 30 Jahren und der FC hat eine Wahnsinnsbedeutung für die Stadt. Es gibt noch den Karneval und es gibt noch den Dom und sonst ist eigentlich dann schon der FC als das drittwichtigste in dieser Stadt.
RTL.
Ja, RTL, also die Medien.
Sollst du auch gelegentlich was mit zu tun haben, ne?
Das stimmt, aber emotional bewegt jetzt, sage ich mal, der FC die Stadt mehr als dieser große Fernsehsender auf der anderen Rheinseite. Ich habe große Sympathien, bin aber nicht überzeugt, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, Werner Wolf, der Präsident, Christian Keller, der Geschäftsführer, dieses brutale Spardiktat, das sie da ausgerufen haben, mit relativ kleinen Gehältern, dann dieser Fehler mit dieser Transfersperre, da hätte man sich leicht einigen können mit dem Verein. Auf der anderen Seite, ohne dass man dann von der KAS dieses Urteil hätte hinnehmen müssen. Und da sind schon sehr, sehr viele Fehler gemacht worden. Und deswegen befürchte ich, dass dieser Verein in die zweite Liga wandert und dort dann, wenn sie die besten Spieler verlieren und auch einige junge Talente verlieren, es auch sehr schwer haben wird, weil die zweite Liga ist brutal stark und mit wahnsinnig guten Vereinen besetzt. Und Sie haben ja schon gesagt, wir wollen dann spätestens in 2 Jahren wieder hoch. Ich kann mir schon vorstellen, dass der FC auch richtig durchrauscht. Also das ist keine angenehme Situation.
Wir wissen ja auch alle, wie schwer das ist, aus der zweiten Liga dann wieder hochzukommen. Jedenfalls, wenn man aus Hamburg kommt, dann ist das ja was der HSV seit einigen Jahren sehr eindrucksvoll vormacht, wie es eben nicht geht. Und bei Köln kommen ja dann doch noch ein paar weitere Probleme hinzu. Aber wenn man mal auf die Statistiken der beiden Mannschaften guckt, Köln und Union Berlin. Union Berlin hat nur 5 Tore mehr als Köln erzielt in dieser Saison. 29, Köln 24, das sind die wenigsten in dieser Saison, die überhaupt in der Bundesliga von einem Team erzielt wurden, und kassiert haben sie beide 54. Aber es spricht auch jetzt nicht viel dafür, dass die Kölner gegen Union da vielleicht dann nochmal was drehen können, außer vielleicht, dass Union auswärts eigentlich nie wirklich viele Punkte eingefahren hat in dieser Saison. 10 Stück nur, das ist auch sehr, sehr wenig.
Nein, es spricht wenig dafür, du hast völlig recht, Malte, aber es ist natürlich so, in diesen Spielen, in diesen Do-or-Die-Spielen kann natürlich tatsächlich alles passieren, nur die Harmlosigkeit, die der FC in dieser Saison vor dem Tor gezeigt hat, die muss natürlich jetzt in den letzten Spielen irgendwie abgelegt werden. Ich habe nur nicht so wahnsinnig viel Fantasie, wie das funktionieren kann. Weil natürlich ist es so, mit 24 Punkten und 24 erzielten Toren, wenn ich das richtig weiß, darfst du eigentlich zu dem Zeitpunkt der Saison gar keine Hoffnung mehr haben, in der Klasse zu bleiben. Also das ist ja so schwach von der Ausbeute, dass eigentlich die zweite Liga logisch wäre. Jetzt ist es nur so, dass es rechnerisch noch theoretisch möglich ist. Das zeigt schon auch, wie schwach auch das untere Drittel der Bundesliga in dieser Saison performt. Das muss man auch sagen. Also das ist punktemäßig schon unglaublich. Auch eigentlich bis hoch zum siebten Platz Freiburg. Wenn man sich überlegt, dass Frankfurt 45 Punkte hat und wenn Borussia Dortmund Champions League Sieger wird, Leverkusen Pokalsieger, dann ist Frankfurt in der Champions League. Das ist schon krass, was da für ein Unterschied ist zwischen den großen fünf und dem Rest der Bundesliga.
Die halbe Liga könnte europäisch spielen und die andere halbe Liga könnte fast absteigen.
Ungefähr,
ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich geht's in die Richtung. Wenn wir auf Mainz und Dortmund dann nochmal gucken, bevor wir uns den oberen Plätzen und dem Kampf um Europa dann auch nochmal zuwenden. Was glaubst du denn, wie werden die Dortmunder denn gegen Mainz auftreten? Du hast schon gesagt, Wettbewerbsverzerrung wollen sie sich nicht vorwerfen lassen, aber Pitt hat eben auch schon gesagt, naja, das Champions League Finale, das spielt natürlich in den Köpfen mit, verletzen will sich keiner. Was erwartest du?
Ja, ich erwarte eigentlich, dass Mainz diesen Bo-Henriksen-Fußball jetzt wieder zeigt. Das haben sie in den letzten Spielen nicht so. Da waren sie eigentlich relativ ängstlich oder nicht so hurra-mäßig unterwegs.
Und dreimal unentschieden in Folge.
Ja, genau. Deswegen glaube ich schon, dass Mainz da eine gute Chance hat. Bei Dortmund sind zumindest heute die Köpfe noch dick. Das wird dann am Wochenende wieder gehen. Aber ich glaube schon auch, dass das nicht so einfach wird für Borussia da eine gute Leistung rauszuholen. Wobei es ja auch schon das eine oder andere Mal geklappt hat, mit einer stark veränderten Mannschaft gute Spiele zu zeigen. Also ich sehe das ziemlich offen, ehrlicherweise.
Alle mal herhören.
Eine Frage mal zu deinem Doppelpassjob. Wenn jetzt droht ja wieder, dass zwei Traditionsmannschaften, also zwei aus drei, Union Berlin, Mainz oder Köln, in die zweite Liga absteigen. Mhm. Die zweite Liga, da häuft sich Tradition. HSV haben wir schon erwähnt, aber Hannover, Nürnberg, egal wo man hinschaut, Köln auch noch mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich mit dabei. So. Stattdessen hast du dann in der ersten Liga dann Hoffenheim, Heidenheim, nichts gegen diese Clubs, die haben das sportlich verdient. Aber macht es dann ein bisschen schwerer, darüber zu diskutieren, wenn die ganz großen Clubs mit der ganzen Emotion, mit den ganzen Typen und Figuren in der zweiten Liga spielen?
Ja, es macht es nicht schwerer, darüber zu diskutieren. Es hat halt einfach nicht so ein bundesweites Interesse. Es ist einfach so, dass Holstein Kiel nicht die gleiche Wucht hat wie Schalke oder der HSV. Das ist einfach so. Ja, auch selbst Vereine, die jetzt schon lange am Stück in der ersten Liga sind, wie der FC Augsburg, tun sich ja schwer, bundesweit irgendwie Schlagzeilen zu produzieren oder Interesse hervorzurufen. Und das ist für alle, die sagen wir mal aus dem Bundesliga-Samstag ihre Geschichten ziehen. Das ist auch für die ARD Sportschau nicht einfach, wenn sie dann in der nächsten Saison eben diese Spiele übertragen. Das hat nicht so eine Wucht wie ein Nordderby HSV gegen Werder oder wie Schalke BVB. Diese Spiele, diese Spieltage, die fehlen uns natürlich, uns allen und natürlich auch uns im Doppelpass, gar keine Frage.
Wann beginnt denn eigentlich immer deine Vorbereitung auf den Doppelpass, beziehungsweise wie guckst du eigentlich Fußball? Immer mit dem Zettel?
Nee, das mache ich nicht. Also ich gucke tatsächlich furchtbar viel Fußball, also sehr zum Leidwesen meiner Frau. Aber ich gucke einfach unheimlich gerne, muss ich sagen. Also das tue ich auch nicht jetzt irgendwie, weil ich dazu gezwungen bin oder weil es beruflich erforderlich ist, sondern einfach, weil es mir Freude bringt. Gehe relativ viel auch ins Stadion, war jetzt in Dortmund beim Halbfinal-Hinspiel gegen Paris, gehe häufig nach Leverkusen beim FC. Ging es jetzt terminlich oft nicht, aber bereite mich eigentlich vor, ab Dienstag so. Wir haben Montag, meistens ist es relativ ruhig. Da telefoniere ich mal und wir tauschen uns aus über die Quoten und über die Kurvenverläufe von der letzten Sendung. Und dann geht das eigentlich so sukzessive durch. Am Freitag gibt es eine große Konferenz, wo wir inhaltlich dann mal vorstellen, was so die Planung ist. Und die richtige Sendungsvorbereitung findet eigentlich am Samstag statt. Während die Bundesliga läuft, sitzen wir alle zusammen in Ismaning, in der Nähe von München ist das, und gucken in einem sogenannten Dispatcher-Raum alle Spiele gleichzeitig, auch die Konferenz, und da bauen wir dann die Sendung, welches Thema kommt wohin, welche Gäste brauchen wir vielleicht noch, wo können wir noch mal eine Schalte organisieren, welchen Schiedsrichter müssten wir noch holen. Das geht dann relativ lang, also für mich nicht. Ich gehe meistens nach dem Topspiel dann Richtung Hotel, aber die Kolleginnen und Kollegen, die da die Sendung dann auch fahren am Sonntagmorgen, die sind sehr häufig bis 1 Uhr, halb 2 Uhr nachts da zugange, und am Sonntagmorgen treffen wir uns dann um 8 Uhr zu einer Besprechung, wo wir alle Szenen anschauen, wo Effe auch dabei ist, und also die haben schon ein sehr arbeitsreiches Wochenende mit wenig Schlaf, aber mit viel Begeisterung und Leidenschaft und Herzblut, und es macht total viel Spaß, also mit der Truppe da zu arbeiten.
Und normalerweise hättest du ja nach Saisonende erstmal eine kleine Pause. In diesem Jahr sieht das ein bisschen anders aus. RTL hat EM-Rechte. Die EM in Deutschland wird auch bei RTL stattfinden. Und dann auch mit dir. Welche Rolle hast du bei diesen Übertragungen?
Ich bin einer der Moderatoren im Stadion. Ich werde bei aller Voraussicht nach 6 Spielen von diesen 12 mit Lothar Matthäus jeweils im Stadion sein. Die ersten 3 stehen auch schon fest, aber es ist ja so, dass man da ein relativ kompliziertes Pick-System hat zwischen den Fernsehsendern, wer welches Spiel überträgt, und da hat man sich jetzt erstmal die ersten 2 Spieltage aufgeteilt, und an den letzten Gruppenspieltag, da wird dann nach Tabellensituation noch gepickt, das geht dann teilweise bis 72 Stunden vor Anpfiff noch, deshalb kenne ich mein komplettes Schedule noch nicht. An den Sonntagen, wo ich nicht für RTL im Einsatz bin, bin ich dann beim EM-Doppelpass auch, den wir auch die ganze EM durchziehen. Also ein arbeitsreicher und voll ausgefüllter Juni, Juli, da freue ich mich total drauf. Und danach haben wir dann alle ein bisschen Zeit für einen
kurzen Sommer. Nach meinem Kenntnisstand gibt es ja nur 2 Fußballspieler, die in 2 verschiedenen Vereinen in der Hall of Fame sind. Oh, nämlich Lothar Matthäus und Stefan Effenberg, sowohl bei Bayern München als auch bei Borussia Mönchengladbach. Also mehr Fußballkompetenz kannst du ja gar nicht an deiner Seite haben als Experten. Florian, ja. Lernst du noch was über Fußball, wenn du mit beiden so arbeitest?
Sehr viel. Sehr viel. Also es ist eine große Freude, mit Stefan Wochenende für Wochenende zu verbringen. Wir gucken auch häufig zusammen Fußball, gehen manchmal zusammen in die Allianz Arena oder schauen das Topspiel gemeinsam. Und das ist schon sehr interessant, auf was er da achtet, was ihm auffällt, welche taktischen Dinge er sieht. Und bei Lothar ist es ganz genauso. Lothar ist ja auch wahnsinnig gut vernetzt, international vernetzt, ist auch fleißig. Also es ist ja für mich eine Freude, mit 2 Experten zusammenzuarbeiten, die nicht das Gefühl vermitteln mir, ach, das reicht ja, dass mein Name groß ist und ich muss mich eigentlich nicht so richtig beschäftigen mit den Spielern des Gegners. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind voll im Thema, sehr engagiert, und dann ist es für mich natürlich leicht. Und wie gesagt, man lernt von diesen Leuten sehr, sehr viel. Die haben einen großen Anekdotenschatz, viele, viele eigene Erlebnisse, und das ist eine Freude, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
Du hast ja selbst auch gekickt, sogar in der B-Jugend oder bis zur B-Jugend bei den Stuttgarter
Kickers. Du hast meinen Wikipedia gelesen.
Ich habe den Podcast vom WDR gehört von Sven Pistor.
Ich sag's nochmal. Ja, das stimmt. Ich habe bei den Stuttgarter Kickers gespielt, aber in der B2 dann zum Schluss. Ich war nicht gut genug für
welche Position?
Wo hättest du mich hingestellt, Pete?
Also, weil du ja ein großer Mensch bist, gibt es für mich 2 Möglichkeiten. Nee, 3. Entweder Torwart.
Nein.
Glaube ich aber nicht. Dafür fuchtelst du zu viel mit den Armen, und ich kenne mich bei Torhütern aus. Das wäre zu wild.
Ja, dann so.
Innenverteidiger. Das kann ich mir sehr vorstellen, dass du einen großen Eindruck machst. Oder du bist tatsächlich Mittelstürmer, so Dieter Hoeneß-Typ.
Nee, also ich war tatsächlich, mich haben sie immer hinten reingestellt. Ich habe die Dinger rausgeschädelt und versucht, alles wegzugrätschen, was ging. Ich bin nicht super langsam gewesen, aber auch wirklich nicht schnell. Und auch jetzt technisch, sagen wir mal, durchschnittlich begabt. Also es hat genau gereicht, um in so einer in der Innenverteidigung der zweiten dabei bei den Kickers. Ich habe davor in einem anderen Verein gespielt bei Stuttgart. Da hatte ich den Alexander Stremel bei mir in der Mannschaft, der beim VfB dann auch Bundesliga gespielt hat und so weiter. Und da hast du schon den Unterschied gesehen. Das war fast ein anderes Spiel, was der gespielt hat, zu dem, was ich gemacht habe.
Darf man als Kickers-Spieler VfB-Fan sein?
Ja, ist er nicht, haben wir doch heute gelernt. Nee,
VfB-Sympathisant.
Ich habe immer die Kickers auch sehr gemocht. Auch die Atmosphäre da im Waldau-Stadion, jetzt Gazi-Stadion. Aber ja, ich bin eben mit der Generation Hansi Müller, Karl-Heinz Förster, Helmut Rohleder und so weiter groß geworden. Das war ein anderer Schnack. Die Kickers waren damals immer eher zweite Liga. Die hatten ja auch eine kurze Phase in der Bundesliga, auch mal Pokalfinale erreicht, gegen den HSV verloren. Aber der VfB war die große Mannschaft, die deutscher Meister wurde, die europäisch gespielt hat, und da hat's mich hingezogen. Das war schon meine Sympathien galten da nicht den kleinen, sondern den großen Erfolg.
Er ist ein Erfolgsfan. Jetzt haben wir die Herleitung geschafft.
Parallele zu Alex Steudel zumindest mit.
Nee, der ist weiter ein Kickers-Fan. Also der steht zu den Kickers. Und er weiß auch genau, wo die in der Tabelle stehen. Ich bin ganz beeindruckt und zittert immer noch mit.
Ja, die sind doch vorne, oder?
Ja, genau.
Die können aufsteigen, also, in die dritte Liga,
ja. Er steht schon dazu, so wie ich zu Alemannia Aachen. Wir sind ja definitiv zurück in der dritten Liga nach 11 Jahren. Regionalliga West. Endlich wieder im sogenannten Profifußball. Das Jahr gönnen wir uns dann auch in der dritten Liga.
Was sonst noch so los ist.
Dann gucken wir nochmal nach ganz oben, nach Europa. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angekündigt, dass wir da auch nochmal drüber sprechen wollen mit dem VfB in der Champions League. Florian, mit welcher Platzierung kommen die Stuttgarter denn in die Champions League? Als Zweiter oder als Dritter? Schaffen sie es noch, die Bayern noch einzuholen, weil die jetzt gar nichts mehr machen?
Also ich glaube eigentlich, sie bleiben auf dem dritten Platz. Ich glaube auch, dass die Bayern den zweiten Platz behalten. Ist aber ehrlicherweise wurscht, weil wir so reden dann zwar immer vom Vizemeister, aber das ist nun mal ein Titel, der ist gar nichts wert. Also deswegen glaube nicht, dass sich da noch viel ändert auf den ersten fünf Plätzen.
Ein paar Millionchen gibt's, glaube ich, mehr für den zweiten als den dritten, aber das fällt dann vielleicht auch nicht so richtig ins Gewicht. Blickt ihr eigentlich noch durch bei der Geschichte, wer darf nächstes Jahr eventuell europäisch spielen, wenn was wie passiert?
Ja, ich habe es jetzt irgendwann mal gelernt, ne? Also diesen fünften Platz, den haben wir ja sicher. Also wir haben auf jeden Fall fünf Champions League Teilnehmer. Und wie gesagt, wenn einer aus diesen fünf Champions League Sieger wird und dadurch ja sich automatisch einen Platz holt, das wäre eben Borussia Dortmund. Mhm. Dann gibt's sogar einen sechsten Platz und dann rutscht die Europa League und auch die Conference League eins weiter runter und dann wäre Freiburg in der Europa League und Hoffenheim, so wie es jetzt aussieht, dann in der Conference League.
Genau, bis zum achten Platz auf jeden Fall. Der achte Platz spielt in jedem Fall Playoffs für die Conference League. Der neunte Platz ist definitiv raus aus der ganzen Veranstaltung, selbst wenn Bayer Leverkusen noch die Europa League gewinnen sollte. Also es gibt ganz, ganz viele Rechenbeispiele. Auf bundesliga.de ist das nochmal ganz genau aufgedröselt. Aber das sind tatsächlich so die Kernelemente, die wir da jetzt nochmal schnell rausgestellt haben. Bis Platz 8, danach ist der Cut. Und was mit Platz 6 bis Platz 8 ist, hängt davon ab, was die Dortmunder in der Champions League machen. Pitt, jetzt hast du es auch verstanden.
Ich weiß, dass ich jetzt bei bundesliga.de nochmal nachlese und alle Erkenntnisse, wie du sie sehr schön aufbereitet hast, im FIFA Pitch Newsletter darlegen werde.
So sieht's aus. Und den FIFA Pitch Newsletter, den gibt es werktags, wenn ihr ihn denn abonniert, unter feverpitch.de. Und dann gibt's ihn um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Ja, ist ja noch ein bisschen was passieren kann. Wir haben es gesagt hier in diesem Podcast. Uns gibt's am Montag wieder mit der nächsten Ausgabe und dann wieder am Donnerstag, also zweimal die Woche Feverpitch Podcast. Und da würden wir uns über mit Abos freuen, über Likes,
Kommentare und weiterhin viel Freude, dass wir diesen Saisonabschluss als spannend erleben und uns dann Vorfreude bereitet auf die Europameisterschaft, hoffentlich möglichst lange mit der deutschen Mannschaft. Und dann werden wir uns dann Florian König sowohl im Doppelpass anschauen als auch bei RTL. Also das wird ein traumhafter Sommer, wenn das Wetter so bleibt, wie wir es gerade.
Darf ich euch noch was sagen? Ich bin ja einer der Abonnenten dieses Fever Pitch Podcast oder Newsletter. Entschuldigung, da kriege ich gleich einen Frosch im Hals. Für mich ist das wirklich total hilfreich, total schön, morgens die E-Mail aufzumachen und dann schon verschiedene Artikel zu finden, viele, viele interessante Sachen, die ich mir sonst irgendwie mühsam zusammensuchen müsste. Also danke für eure Arbeit da und ich bleibe an Bord.
Sehr gerne. Und ich hoffe, du abonnierst auch den Podcast jetzt, seitdem du jetzt dabei warst.
Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr, was die Gästeauswahl angeht, ob wir da weiter so stark unterwegs sein könnt, ob es noch eine Steigerung gibt nach meinem wahnsinnigen Besuch hier bei euch.
Ich glaube nicht, aber wir werden uns bemühen. Ja, genau. Florian, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke. Sehr gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.